Sexology, der Podcast. Wir stehen für Transparenz und Enttabuisierung psychosomatischer Krankheitsbilder. Mit diesem Podcast wollen wir Betroffenen, Angehörigen und Hilfeleistenden eine Stimme geben und auf psychische Erkrankungen aufmerksam machen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sology, eurem Podcast. Bei uns soll es nicht nur um psychische Erkrankungen gehen, denn auch andere Erkrankungen können uns psychisch beeinflussen. Und dafür habe ich heute einen Gast, nämlich die Jenna. Jenna, erzähl doch mal kurz was über dich.
Hallo, ich bin Jenna, ich bin 25 Jahre alt und ich habe seit November 2020 die Diagnose Diabetes Typ 1, also noch gar nicht so lange. Gleichzeitig arbeite ich in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, setze mich also viel mit mentaler Gesundheit auseinander, sowohl halt privat für mich, aber eben halt auch in meiner Arbeit als Erzieherin in einem Team aus Ärzten und Psychologen und KrankenpflegerInnen. Sodass ich sehr gespannt bin, was hier heute in dem Gespräch so besprochen wird oder was für Themen hier so aufkommen, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ja.
Das finde ich extrem spannend, denn es ist ja so, und wahrscheinlich nicken jetzt viele unserer Zuhörer auch, dass man nicht zwangsweise eine Diagnose für eine psychische Erkrankung wie zum Beispiel Depressionen haben muss, sondern auch eben körperliche Krankheiten wie in unserem Fall der Diabetes einen psychisch ziemlich mitnehmen können. Ich bin ja selbst auch Diabetikerin Typ 1, darüber kennen Jenna und ich uns und kann da eben auch aus Erfahrung sprechen, dass man von den Ärzten zwar körperlich medizinisch gut betreut wird und auch viele Informationen bekommt, wie man damit umgeht und wie man das zu handeln hat, aber sehr, sehr oft eben dieser psychische Aspekt völlig unter den Tisch fällt. Und Außenstehende, also Leute, die selbst nicht an Diabetes erkrankt sind, das natürlich nicht nachempfinden können. Wenn bei ihnen der Körper funktioniert, kommen sie natürlich nicht auf die Idee, ja, wie das ist, wenn es an solchen Stellen eben nicht funktioniert. Und deswegen finde ich das extrem spannend, dass wir heute darüber reden, was es bedeutet, damit zu leben.
Ja, das finde ich auch sehr spannend. Das ist für mich auf jeden Fall eine große Umstellung gewesen, weil ich ja einen Großteil meines bisherigen Lebens ohne Diabetes gelebt habe und irgendwie alles ganz normal funktioniert hat. Und dann auf einmal gab es so einen Umbruch und ich musste mich ganz neu mit meinem Körper und mit mir und mit diesem Thema Krankheit auch auseinandersetzen. Und gerade da habe ich halt einfach gemerkt, dass da der Kopf gar nicht so schnell mitmacht wie der Körper. Da war das dann viel einfacher, irgendwie den Körper oder ja die Insulineinstellung, das Insulinmanagement hinzukriegen, als dass der Kopf irgendwie schon mitgemacht hat und das akzeptiert hat. Das hat erstmal eine Weile gedauert.
Ja, das ging mir ähnlich. Es ist vor allem, wenn man sein Leben lang nie etwas Ernsthaftes hatte, wenn man zu den Gesunden gehört und die meisten gesunden Menschen nehmen ihre Gesundheit ja auch ungewollt als selbstverständlich wahr und plötzlich ist man so Schnips, Diagnose und plötzlich bist du chronisch krank und du fühlst dich doch eigentlich noch genauso wie gestern. Das ist schon irgendwie eigenartig. Und mir ging es da auch so. Der Kopf brauchte eine Weile, um mitzukommen. Und dieses, ich fühle mich jetzt mal nicht gut, ist es jetzt aufgrund des Diabetes oder habe ich einfach nur einen schlechten Tag? Sind es die Hormone? Warum ist das denn jetzt einfach so? Und wie ernst nehme ich denn das? Und was kann ich dagegen tun? Da kann einem kein Arzt richtig helfen. Also es ist irgendwie so ein Alleingelassen damit, obwohl es ja tolle Communities im Internet gibt und viele andere Betroffene, musst du trotzdem damit allein klarkommen. Wie war das bei dir?
Also ich muss sagen, mir ging es in den Wochen vor der Diagnose halt wirklich körperlich nicht gut und ich hatte das Gefühl, ich bin gar nicht mehr so die Jenna, die irgendwie viele verschiedene Dinge macht. Ich hatte null Energie, habe super viel geschlafen und eigentlich nur noch gearbeitet, habe so meine Hobbys und das alles irgendwie gar nicht mehr so machen können, weil ich einfach kaputt war, einfach K.O. Deshalb war ich dann relativ dankbar auch für die Diagnose, weil es mir dann körperlich schnell besser ging. Gleichzeitig war das aber natürlich dann alles neu und ich musste irgendwie meinen ganzen Alltag anpassen. Und ich konnte zwar dann wieder mehr Sachen machen, aber musste dabei ja die ganze Zeit dann irgendwie neu denken, das neu planen und neu vorbereiten, viele Dinge, wie zum Beispiel Sport oder so. Und ja, da hat es mir total geholfen, dass ich ganz schnell über Instagram auf andere junge Menschen mit Diabetes getroffen bin. Ich bin relativ schnell auf Lea Raag gestoßen, die einen Aufruf gestartet hat und eben junge Leute mit Diabetes gesucht hat, die mit ihr zusammen Blickwinkel Diabetes gründen wollen. Eine Interessensvertretung und Anlaufstelle für junge Menschen mit Diabetes, wo es genau darum geht, irgendwie, dass Leute, die den Austausch suchen, die sich miteinander connecten wollen, um über alle Themen, die Diabetes betreffen, sprechen zu können, zusammenzuführen. Jetzt weiß ich nicht, ob der Satz Sinn macht oder so, aber auf jeden Fall hat Lea dazu aufgerufen. Ich habe mich da gemeldet und bin dann irgendwie so in diese Diabetes-Community auf Instagram reingerutscht, was total schön ist, weil man kennt sich zwar irgendwie nicht persönlich, aber man dadurch, dass andere sehr viel teilen und man irgendwie auf manche Themen aufmerksam wird, merkt man, dass man nicht alleine ist damit und dass man auch nicht alleine ist damit, in dem Alter noch diese Diagnose zu bekommen. Das war nämlich bei mir am Anfang so, dass ich ja immer nur gehört habe, ach, das kriegt man doch eigentlich, wenn man noch ganz jung ist, im Kindesalter diagnostiziert, warum ist das denn jetzt bei dir? Dann war ich bei so einer Schulung, wo mir gesagt wurde, da triffst du auch auf Leute in deinem Alter. Die meisten, die da waren, waren zwischen 40 und 50 und hatten auch schon ihr ganzes Leben Diabetes. Sodass ich da jedes Mal irgendwie das Gefühl hatte, hä, aber es kann doch jetzt nicht sein, dass ich die Einzige bin, die irgendwie Anfang 20 ist und diese Diagnose kriegt. Und da war ich halt sehr dankbar, dass ich da über Lea irgendwie reingerutscht bin, ja, und bin jetzt bei Blickwinkel aktiv, mache da ein Ehrenamt. Wir organisieren Online-Treffs, wo es um bestimmte Themen rund um Diabetes geht, aber halt eben machen auch verschiedene Kampagnen auf Instagram und so weiter. Ja, was super viel Spaß macht, was aber auch halt für mich selbst immer wieder total schön ist, weil ich ganz viel da lerne und erfahre, wie andere Leute so damit umgehen.
Das finde ich total spannend, weil ich bin ja, wir haben uns ja quasi auch über Blickwinkel kennengelernt. Ich habe mich ja auch dieser Community angeschlossen und möchte da helfen, einfach weil wir, und das haben wir bei Sology ja auch gemerkt, dass der Austausch mit anderen Betroffenen gut tut. Bei Sology ist es ja so, dass wir Leuten mit psychischen Erkrankungen helfen wollen, aber auch darüber hinaus, nämlich Leute, die Lebenssituationen haben, die sie psychisch belasten. Wie eben wir ja auch. Und ich muss ehrlich sagen, die Erfahrung, die mir gut tat, war, dass mir gesagt wurde, nimm das nicht so streng, mach dich nicht verrückt, man muss da reinwachsen, es entwickelt sich langsam, achte zwar drauf und lass es nicht schludern, aber dreh jetzt nicht völlig durch, wenn du deine Werte mal nicht unter Kontrolle kriegst und lass dich nicht von dieser Krankheit beherrschen. Und das ist ja auch was, was auf andere Krankheiten genauso zu übertragen ist. Lass dich nicht von deiner Lebenssituation, von deiner Krankheit, von deiner Erkrankung auffressen, sondern versuch, sie als Partner zu sehen, mit der du jetzt durchs Leben gehst, aber trotzdem bist du noch du. Und sowas eben von Außenstehenden zu hören, ist so ein bisschen, ach, ja, bla bla, so ein bisschen. Aber wenn das einem Leute erzählen, die das Gleiche haben, die die gleichen Erfahrungen haben und die durch diese Achterbahnfahrt an Emotionen schon durchgegangen sind, dann nimmt man das irgendwie für voll, oder?
Ja, das stimmt. Bei mir war es auch am Anfang so, dass ich dachte, boah, arbeite ja im Schichtdienst und ich dachte, wie mache ich das überhaupt? Also dann Nachtdienst, eine ganze Nacht durch irgendwie wach bleiben, geht das überhaupt noch? Aber auch, ich mache halt sehr gerne Sport, auch bei der Arbeit machen wir viel Sport, aber auch ich in meiner Freizeit, ich mache super viel Yoga. Und da war das am Anfang total kompliziert, weil ich es gar nicht hinbekommen habe mit den Werten irgendwie. Mal sind die hochgeschossen, mal bin ich total in Unterzucker gefallen, ich habe es gar nicht verstanden, wann was passiert. Und da zu sehen irgendwie oder mit anderen drüber zu sprechen, wie das bei denen jetzt zum Beispiel beim Sport ist oder wie die es im Schichtdienst machen und dass das eben alles geht und dass die einem auch zeigen, dass das geht, dass man da so teilhaben kann. Das war bei mir auch ähnlich, also dass ich dann wirklich von Leuten, die das auch betrifft, quasi gehört habe, du kannst alles machen und du kannst das auch schaffen. Ist auf jeden Fall nochmal was anderes, als wenn der Diabetologe vor dir sitzt und sagt, mach sich keine Gedanken, es bleibt alles, wie es ist, weil das stimmt nicht. Also das ist sowas, was ich irgendwie dann auch ungerne gehört habe, immer der Satz, ja, es ist alles wie vorher, machen Sie alles wie vorher. Das hat sich einfach nicht richtig angefühlt. Es ist nicht wie vorher und mein Leben jetzt ist auch nicht wie vorher. Es ist anders, es ist auch gut. Und das ist, es sind auch viele positive Aspekte, die ich da drin sehen kann. Aber wenn mir jemand von außen am Anfang gesagt hat, für sie ändert sich eigentlich nichts. Das ist alles in Ordnung. Sie können machen, was sie wollen. Sie können essen, was sie wollen. Sie können, ne, also irgendwie das immer so, ja, probiert hat, mir schön zu reden. Da habe ich mir gedacht, aber nein. Also das ist gar nicht das, was ich fühle jetzt gerade. Und wenn dann andere gesagt haben, irgendwie, ja, wart mal ab und ja, es fühlt sich anders an, aber das geht trotzdem. Du gewöhnst dich daran, du lernst dich selber und deinen Körper kennen und das wird schon wieder, war das irgendwie auf jeden Fall ein besseres Gefühl, ja.
Das glaube ich dir sofort, definitiv. Andersrum ist es aber auch unangenehm. Also beispielsweise habe ich meine Diagnose von meinem Onkel, der mein Hausarzt ist, seit einem Jahr. Bin bewusst auch dahin gegangen, weil es mir eben auch sehr schlecht ging, ähnlich wie du es beschrieben hast. Und hinterher waren wir, nach der Diagnose war ich noch beim Grillen mit Onkel und Tante und meine Tante hatte irgendwie so einen Eistee oder sowas und wollte es mir anbieten und dann, ach nein, du darfst das ja jetzt nicht mehr. Ja, und das hat mich wütend gemacht, weißt du, wenn mir jemand anders sagt, was ich jetzt nicht mehr darf, das entscheide ich selbst und ich kann ja auch süßes essen, ich muss einfach nur drauf achten und meine Prioritäten setzen, dass ich süßen Eistee gar nicht mag und so zuckrige Getränke, ist ein anderes Kapitel, aber mir vorzuschreiben, wie ich zu leben habe als jemand, der es auch selbst nicht hat, finde ich dann auch sehr, sehr schwierig.
Ja, so. Das stimmt. Also das sind auch alles ja so Situationen, das ist ja von außen gar nicht böse gemeint und das ist ja eigentlich auch nur lieb gemeint, so ach so, wir denken an dich oder ne, wir irgendwie wir haben das auf dem Schirm, wir gucken mit darauf. Aber das sind trotzdem, finde ich, gerade wenn es jetzt auch um mentale Gesundheit geht, immer wieder Situationen, die dazu führen, dass dieses Gefühl zumindest bei mir entsteht von, es ist irgendwas nicht normal. Und es wird auf einmal Thema im Raum, obwohl es das eigentlich nicht muss. Weil ich kann alles essen und ich darf alles essen, aber ich entscheide das halt für mich. Ich muss das alles halt einfach ein bisschen reflektierter vielleicht machen oder für mich drüber nachdenken. Aber eigentlich muss da niemand anders sich einmischen, auch wenn es lieb gemeint ist.
Ja, ich glaube, es ist auch ein bisschen, das sehe ich bei meinem Freund auch, es ist manchmal so ein bisschen die Hilflosigkeit, weil er auch mitbekommt, dass es sich natürlich, er war die ganze Zeit vor und nach der Diagnose da und er hat das natürlich mitbekommen und hat mitbekommen, dass es mich auch psychisch sehr belastet und mitnimmt und er will dann helfen, aber es ist sehr, sehr schwer zu helfen, weil man ja in den anderen nicht reingucken kann und natürlich mir Sachen, zum Glück hat mir noch keiner zuckerfreie Schokolade geschenkt, aber mir Sachen vorzuenthalten, bloß aus Rücksicht, kann genauso falsch sein, wie es zu vergessen und mir eine riesen Tüte Gummibärchen zu schenken und dann hinterher, ach nein, das darfst du jetzt nicht mehr, oh, tut mir so leid und das ist alles irgendwie übergriffig, auch wenn alles gut gemeint ist und die Leute irgendwie ja mitfühlen wollen, funktioniert es irgendwie nicht so richtig.
Ja, ich muss sagen, ich finde das wie bei allem irgendwie, glaube ich, so eine Gratwanderung. Und wenn es eine normale Situation ist, dann finde ich das vollkommen okay. Ich hatte letztens eine Situation, da kam eine Kollegin und die war einkaufen gewesen und hat gesagt, weißt du, was ich gesehen habe? Es gibt hier Fanta ohne Zucker. Die habe ich uns jetzt heute erstmal mitgebracht. Ne? Und das hat mich tatsächlich gefreut. Also es war einfach so eine ganz normale Situation. Es bringt immer mal irgendwer was mit. Und dass sie dann in dem Moment an mich denkt oder so, ist, glaube ich, da schwingt für mich mehr dieses mit, sie hat an mich gedacht und sie wollte mir eine Freude machen quasi oder so. Da habe ich jetzt gar nicht gedacht irgendwie, dass das übergriffig ist. Da hatte ich so nicht das Gefühl. Aber Ja, das ist irgendwie, das ist so schwer zu beschreiben, wann das passend ist und wann nicht. Mhm. Also es ist super schwer, in Worte zu fassen, finde ich. Aber wenn das auf so eine ganz natürliche Art und Weise kommt, also wenn das nicht so extra thematisiert wird, sondern einfach so, guck mal, ich habe das gefunden, lass uns das mal zusammen ausprobieren, fand ich jetzt total in Ordnung. Wenn dann aber sowas ist wie, ach nee, das darfst du nicht. Ach, du darfst jetzt gerade keinen Kuchen, oder? Das ist dann wieder so, also das ist dann irgendwie eine doofe Situation, ne? Und da irgendwas, wo ich so, irgendwie das, wo ich so denke, ah, das ist jetzt, das musste jetzt nicht sein. Ja, ich glaube, also wir hatten bei Blickwinkel eine Kampagne zum Thema Typ F, also Freunde und Familie, wo du das gerade gesagt hast. Und da habe ich mich auch nochmal ganz intensiv mit meiner Familie über die Diagnosezeit so unterhalten und über das, wie sich mein Leben so verändert hat. Das kann man auf Instagram auch noch im Highlight bei Blickwinkel sehen. Ich habe da noch zu Hause gewohnt, ich habe zwei Schwestern und die haben das natürlich irgendwie dann nochmal sehr, sehr nah auch mitbekommen. Ich habe eine Zwillingsschwester, die ist auch noch im gleichen Alter wie ich und auf einmal ist da irgendwie sowas, was uns jetzt total unterscheidet und was jetzt ganz anders ist. Aber genauso auch für meine Eltern war das in manchen Punkten total schwer, das zu akzeptieren. Meine Mama hat gesagt, sie würde es mir am liebsten abnehmen. Der schlimmste Moment war, als sie gesehen hat, wie ich Insulin spritzen muss das erste Mal und so. Und da habe ich halt auch nochmal gemerkt, dass es wirklich auch super herausfordernd ist für die Menschen, die einem nahe sind und die so im nahen Umfeld sind. Klar, irgendwie man selber hat viel damit zu tun, aber wie man da jetzt von außen mit umgeht, ist, glaube ich, auch nochmal sehr herausfordernd.
Ja, es kommt auch ein bisschen drauf an, was du für ein Typ bist. Ich bin beispielsweise jemand, ich mache sehr viel mit mir selbst aus. Ich habe sehr lange gebraucht, bis ich es meinen Eltern erzählt habe. Ich meine, Hintergrund ist natürlich auch, ich bin ja ein gutes Stück älter noch als du und wohne schon seit 20 Jahren nicht mehr zu Hause. Meine Eltern sind entsprechend auch älter und ich wollte die einfach schützen. Und halte mich einfach auch mit diesem Thema meinen Mitmenschen gegenüber sehr zurück, um die nicht noch zu belasten. Und ich weiß, dass das nicht die beste Lösung ist, weil das natürlich es für mich schwerer macht, aber für die auch. Aber irgendwie diese Sonderrolle einnehmen oder die Extrawurst fahren, wie das, so fühlt es sich manchmal an und das möchte ich einfach nicht. Also der Kranke zwischen Gesunden sein oder der, auf den geachtet werden muss, das ist irgendwie ein blödes Gefühl. Geht es dir auch so?
Also ich muss sagen, ganz untypisch für mich wollte ich am Anfang auch lieber Zeit für mich haben. Ich bin normalerweise jemand, der viel in den Austausch geht und viel über Dinge redet, für den Kommunikation oder Reflexion gemeinsam immer wichtig war. Nach der Diabetesdiagnose brauchte ich Zeit, um das für mich zu sortieren und auch erstmal um meine Gefühle zu sortieren und habe da erstmal viel mit mir selber ausgemacht. Das war herausfordernd, weil ich zu der Zeit noch zu Hause gewohnt habe und zum Beispiel meine Mama ganz anders damit umgegangen ist und gerne sprechen wollte und wissen wollte, wie es ist und so und mich nicht alleine lassen wollte damit. Da mussten wir erst so unseren gemeinsamen Weg irgendwie finden, das ging aber dann relativ schnell. Und jetzt bin ich tatsächlich eher ganz dankbar, wenn Leute mich ansprechen und ich nicht das Gefühl habe, die gucken und stellen sich Fragen und wissen nicht so genau. Und das ist, also man merkt irgendwie, da sind Fragezeichen und da eigentlich würden sie gerne was sagen, aber sie halten sich irgendwie zurück. Das finde ich unangenehmer, als wenn sie mich ansprechen und einfach fragen und ich kurz erzähle. Genauso ist es auch bei der Arbeit. Also ich gehe damit sehr offen um, einfach weil ich das auch wichtig finde für brenzliche Situationen, die ja nun mal bei mir im Beruf vorkommen können, gar nicht auf meinen Diabetes bezogen. Aber wenn die Kollegen dann wissen, irgendwie da ist gerade auch blutzuckermäßig irgendwas unsicher, dann habe ich einfach ein sichereres Gefühl. So, ist jetzt nicht so, dass ich permanent sage, also übrigens, mein Wert ist gerade so und übrigens, mein Wert ist so. Aber die wissen halt darüber Bescheid und die wissen, was sie machen und welche Situationen für mich leicht sind und welche nicht. Darüber haben wir gesprochen. Ich finde es eigentlich gut, wenn man auch da Also wenn man eine Frage hat und wenn man irgendwie was ansprechen möchte, wenn man dann auch drüber spricht, ich verschweige es eigentlich nie. Ich habe nie das Gefühl, dass ich dadurch in eine Sonderrolle komme.
Aber es ist ja auch so, das ist mir wahrgenommen, dass man, du hast ja wahrscheinlich auch, so wie ich, so einen kleinen Sensor am Arm zum per Bluetooth übers Handy messen. Und den sieht man ja jetzt immer häufiger, seit ein paar Jahren auf dem Markt. Und man sieht ab und an Leute damit jetzt gerade im Sommer, die damit rumlaufen. Und somit ist natürlich ist ja nicht nur eine Frage, was hast du denn da, was von Leuten kommt, sondern viele kennen diesen Sensor schon. Und oh, du hast Diabetes oder so. Und beim Flughafen wird man auch nicht mehr komisch angeguckt, sondern die kennen das mittlerweile auch schon. Und das ist angenehmer, dass es dadurch einfach so ein bisschen nicht so versteckt mehr ist und offensichtlicher ist. Und was wir jetzt völlig verschwitzt haben in unserem Gespräch ist, zu erklären, was Diabetes überhaupt ist oder was ist denn eigentlich dieses Typ 1 und Typ 2? Was unterscheidet das? Und warum macht mich diese Aussage so, oh, du hast Diabetes, du hast wohl zu viele Süßigkeiten in deinem Leben gegessen, so sauer? Ja. Also möchtest du erklären?
Kann ich gerne machen. Also Diabetes Typ 1 ist eben die Autoimmunerkrankung. Unser Immunsystem feuert sozusagen gegen unseren eigenen Körper, macht die Beta-Zellen in unserer Bauchspeicheldrüse quasi kaputt, sodass das lebenswichtige Hormon Insulin nicht mehr produziert wird. Genau, und das müssen wir uns jedes Mal, wenn wir Kohlenhydrate zu uns nehmen, quasi spritzen von außen. Es funktioniert über verschiedene Wege. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass jede Art von Bewegung zum Beispiel, aber auch verschiedene hormonelle Veränderungen im Körper dazu führen, dass im Blutzucker Schwankungen entstehen, halt Zucker verbraucht wird zum Beispiel als Energie für alle Zellen im Körper, die so arbeiten, wie zum Beispiel Muskelzellen. Und dadurch natürlich dann auch immer Unterschiede entstehen und man so halt nicht nur beim Essen drauf achten muss, wie viel Insulin braucht der Körper, sondern auch, wenn man zum Beispiel Sport macht, muss man das berücksichtigen, weil der Körper da auch in Glucose verbraucht. Genau. Und beim Typ 2 ist es so, dass die Zellen nicht richtig mit dem Insulin umgehen können, sozusagen. Und ja, das kann man durch eine Lebensumstellung meistens in den Griff kriegen oder medikamentös behandeln. Da muss nur in seltenen Fällen Insulin gespritzt werden. Genau.
Ja, das sind die Leute, die meistens oder häufig übergewichtig sind. Und deswegen ist eben dieses Gerücht aufgekommen, dass Diabetes durch falsche Ernährung und zu viel Zuckerkonsum kommt. Bisschen kurzsichtig, aber da kann man natürlich den Leuten, die nie Kontakt mit dieser Krankheit hatten, auch nicht böse sein, sondern man kann sie einfach nur aufklären, denke ich dann. Also.
Ja. Genau, also ich glaube, bei beidem wichtig ist, dass es schon eine genetische Veranlagung gibt. Das ist auch bei Typ 2 ja so. Beim Typ 1 Diabetes ist gar nicht so zu 100% geklärt, wo das dann herkommt. Ne? Da gibt es verschiedene Forschungen. Bei mir war es so, ich hatte einen Virusinfekt, lag 2 Wochen richtig flach und hatte halt eben danach das Gefühl, ich werde gar nicht mehr richtig fit oder kriege meine Energie nicht zurück. Also das ist so eine Sache, was gerade irgendwie erforscht wird, dass es halt auch durch Viren nochmal dann ausgelöst werden kann. War ja jetzt gerade auch sehr präsent in den Medien mit dem Coronavirus. Auch da sind viele aus dem Krankenhaus mit einem Typ-1-Diabetes wieder nach Hause gegangen. Ganz spannend. Nicht schön, aber spannend.
Geht, für andere ja, geht Ebene. Mir auch ähnlich. Ich habe auch einiges an Magazinen dazu gelesen und an Artikeln, weil ich einfach dieses Warum wissen wollte. Wir haben jetzt familiär da nichts genetisch, von dem ich wüsste. Und ich habe die Diagnose mit 39 bekommen, also auch nicht so das typische Alter. Und mich hat dieses Warum nicht losgelassen, auch obwohl mein Onkel/Arzt meinte, das wirst du nicht rauskriegen, du wirst darauf keine Antwort kriegen, gib's auf. Ist das auch die einzige Erklärung bei mir eben auch, dass es ein Virus war, auch wenn es jetzt nicht so direkt nacheinander war wie bei dir. Aber so ein Warum, es ist nicht so ein Warum ausgerechnet ich oder
irgendwie so ein Schicksal hadern oder so ein Quatsch, sondern eher, wie kommt es dazu, diese Neugierde? Was ist passiert, damit mein Körper so reagiert? Und ich sehe das auch ähnlich wie du, dass in all diesen negativen Aspekten, die diese Krankheit hat, nämlich dieses permanente Gucken, wann isst man was und wo bin ich wie und kontrollieren, das natürlich auch was Positives hat, nämlich ich höre mehr auf meinen Körper, ich achte mehr auf meinen Körper, ich achte mehr auf meine gute Ernährung und überlege zweimal, bevor ich was Ungesundes esse und befasse mich mehr wirklich mit mir selbst, also mit meinem Empfinden auch.
Ja, das stimmt. Also ich bin auch Yogalehrerin und war auch schon vorher Yogalehrerin, hat schon vorher viel Yoga gemacht. Und ich sage immer, das war die perfekte Vorbereitung, weil ich so halt glaube ich relativ schnell bemerkt habe, dass irgendwas mit meinem Körper nicht stimmt. Das Spüren in meinem Körper, achtsam wahrnehmen, was da gerade so los ist, wie es mir gerade so geht. Das habe ich schon immer gemacht. Das hat sich aber natürlich nochmal gesteigert, dadurch, dass ich das jetzt 24 Stunden, 7 Tage die Woche eigentlich machen muss. Und da irgendwie, ja, habe ich nochmal eine ganz andere Sensibilität auch dafür entwickelt. Und gleichzeitig hat natürlich Yoga mir auch dabei geholfen, zum Beispiel diese Frage nach dem Warum irgendwie für mich einzuordnen, zu sortieren, weil mir ging das genauso. Ich habe da viel mit meinem Diabetologen auch diskutiert am Anfang, weil er mal gesagt hat, sie werden es nicht ändern, es wird so bleiben. Dabei ging es mir gar nicht darum, irgendwie, oder es war gar nicht so ein Gefühl von Verzweiflung, wie du auch gesagt hast, ne, sondern eher so, aber irgendwie, also ich muss irgendwie mich damit auseinandersetzen, um ein Stück weit mehr in die Akzeptanz gehen zu können. Und beim Yoga und in der Meditation und so geht es ja auch viel darum, irgendwie die Bewegung des Geistes oder der Gedanken wahrzunehmen und zu gucken, was passiert da überhaupt. Und das hat mir da am Anfang sehr geholfen, nicht nur in Bezug auf die Achtsamkeit mit meinem Körper und mit den Prozessen, die da so passieren oder mit dem, wie geht's mir gerade körperlich, sondern auch, wie geht's mir gerade im Kopf? Also was, was sind da für Themen, die hochkommen dadurch, dass ich jetzt eine Autoimmunerkrankung habe?
Das hast du sehr schön gesagt, auf jeden Fall. Das ist ja auch was, was einem generell überall hilft. Überhaupt auch diese Akzeptanz, dieses, das bleibt jetzt so für immer. Nicht, ach, vielleicht geht's ja wieder weg. So diese Hoffnung, das kann ja wieder verschwinden. Nee, es wird nicht mehr verschwinden. Damit musst du dich jetzt irgendwie arrangieren. Und schon so ein bisschen auch dein altes Leben, dein neues Leben. Und wie du vorhin gesagt hast, eigentlich ändert sich nichts, aber es ändert sich trotzdem so vieles. Und es ist sehr schwer für die Außenwelt auch das zu greifen, was sich für dich ändert, weil sich ja auch vieles, wie du es eben beschrieben hast, in deinem Kopf ändert oder bei deiner Herangehensweise an die Themen und der Akzeptanz. Und ja, man kann nicht wirklich helfen, höchstens als Betroffener, aber du hattest ja auch erzählt, in deinem Beruf kannst du da eben auch als jemand, der selbst Erfahrung mit solchen Themen hast, Stütze geben. Und sich verstanden zu fühlen, ist vielleicht das Einzige, was wirklich helfen kann.
Ja, das stimmt. Es sind halt super viele Entscheidungen im Alltag, die man jetzt auf eine ganz andere Art und Weise trifft, ne? Also da kommen viel mehr Dinge dazu, die man entscheiden muss. Ich sage immer, das Erste, woran ich morgens denke, wenn ich die Augen aufmache, ist, wie ist jetzt gerade mein Wert? Dann spritze ich schon mal die erste Ladung Insulin, weil ich morgens so ein Insulin brauche. Und dann geht's los. Ich frühstücke sehr, sehr spät. Also dauert das dann, bis ich das nächste Mal wegen des Spritzens an meinen Diabetes denken muss. Aber trotzdem ist das präsent, wenn ich dann feststelle, boah, irgendwie ist mir gerade komisch, habe ich heute Kreislauf oder warte mal, wie ist jetzt gerade nochmal mein Wert? Ne, dann kommt das Frühstück, danach ist sowieso dann, je nachdem, was man so gegessen hat. So geht das dann immer weiter und abends ist das Letzte, was ich mache, auch wieder Insulinspritzen, nämlich die Basalrate. Ne? Und so ist der Tag irgendwie, also vom Diabetes schon auch eingerahmt und halt immer wieder zwischendurch kommen diese Situationen. Dann ändern sich Pläne spontan und dann überlegt man oder überlege ich mir jetzt schon auch häufiger, ist das jetzt gerade was mir gut tut oder bringt das mehr Stress jetzt, und da habe ich schon durchaus auch in letzter Zeit dann Entscheidungen gegen irgendeine spontane Aktion getroffen, weil ich dachte, nee, wenn ich das jetzt mache, dann weiß ich, es geht blutzuckermäßig alles drunter und drüber und ich bin danach so im Stress, dass sich das jetzt gerade nicht lohnt. Dafür muss ich das jetzt nicht eingehen. So habe ich aber nicht das Gefühl, dass ich auf Dinge grundsätzlich verzichten muss, aber immer mal wieder kommt es schon vor, dass ich dem da den Vorrang gebe, weil ich weiß, auf lange Sicht oder für den ganzen Tag geht es mir dann besser.
Es ist ja aber an sich etwas, was ein kerngesunder Mensch auch machen sollte. Und ich weiß auch gerade aus meinem Umfeld, dass die Menschen sehr viel zu wenig auf sich selbst achten und auch auf das, was der Körper sagt. Und man muss alles mitnehmen an Partys oder was auch immer, ja, anstatt mal wirklich in sich zu horchen und zu gucken, was einem gut tut. Solange man gesund ist, spürt man das ja auch nicht sofort. Aber sowas wie Burnout und Depressionen sind ja auch nur Folgen von einem Lebenswandel, den man geführt hat, der nicht wirklich gut tat. Also ja, es das geht ist dann, immer, ja, wieder das Vorteil, der Vorteil, genau, den wir haben mit dieser Krankheit.
Ja, es geht so viel immer um höher, schneller, weiter oder ganz lange war ja irgendwie Fear of Missing Out im Gespräch, in vielen Podcasts zum Beispiel. Und ich glaube, dass das auch so irgendwie ein Zeichen dieser Zeit ist und dass man da schon ja einen Vorteil in so einer Diagnose sehen kann, dass man bewusster Entscheidungen trifft und weiß auch, worauf es dann auf lange Sicht vielleicht auch ankommt. Also ich habe gerade in der ersten Zeit nochmal sehr deutlich gespürt, wie wichtig mir Familie ist und wie wichtig es mir ist, die Zeit mit Leuten, Freunden und Kollegen zu verbringen, die da ja eine Sensibilität auch für haben und die da auch Verständnis dafür zeigen, wenn man irgendwie jetzt gerade mal etwas nicht macht oder so. Andersrum mache ich das auch, egal ob jemand eine Krankheit hat oder nicht. Aber das hat mir das irgendwie nochmal so total bewusst gemacht. Und da ist halt eben das, da haben wir ja vorhin schon mal drüber gesprochen, irgendwie inwieweit muss das Berücksichtigung finden oder soll das berücksichtigt werden von Leuten im Außen. Ich finde eigentlich jedes Mal, wenn man zusammenkommt, immer wenn man mit Freunden, Familie oder so zusammen ist mit anderen Menschen, sollte berücksichtigt werden, wie es dem anderen gerade geht und ob das jetzt richtig ist oder nicht, ohne dass da dass man da eine Krankheit für braucht. Ne? Also da die Bedürfnisse des anderen irgendwie wahren und wahrnehmen und berücksichtigen, ist irgendwie eigentlich was grundsätzlich gemacht werden sollte. Auch ohne Diabetes.
Du hast so recht. Und dazu gehört natürlich auch, dass man lernt, bei sich selbst natürlich auch wahrzunehmen. Denn wenn man es bei sich selbst nicht kann, wie soll man es bei jemand anderem können? Genau. Aber tatsächlich glaube ich auch, dass unsere Mitmenschen vielleicht auch besser auf sich achten, wenn sie mitkriegen, man kann von einem Moment auf den anderen nicht mehr gesund sein. Ich hatte vor Jahren eine Freundin, die mit Anfang 30 an einer schweren Krebssorte erkrankt ist. Und das ist halt auch recht hart von außen, vor allem, weil man ja nichts machen kann, außer natürlich im Alltag unterstützen. Aber wirklich genesen lassen kann man da nicht. Aber ich habe da natürlich auf mein Leben anders geguckt und habe gesagt, okay, kannst du dich eben auch um dich besser kümmern, damit dir sowas nicht passiert? Na, es ist eigentlich Quatsch, dieses damit dir sowas nicht passiert. Aber trotzdem hat man das irgendwie im Hinterkopf, dass man, ja, sich nicht alles so als selbstverständlich wahrnimmt, das ist es vielleicht auch, oder sich nicht so unbesiegbar fühlt und das Leben vernünftig auskostet und nicht irgendwie so, kann man ja später noch machen, all diese Gedanken gehören dazu.
Ja, das stimmt. Also und ich glaube, dass wenn Leute in der nahen Umgebung an was auch immer erkranken, macht einem das manchmal einfach nochmal oder ermöglicht es einem, den Blick nochmal auf das große Ganze zu werfen und zu gucken, okay, in was für einer Situation bin ich überhaupt? Und vielleicht merkt man dann, in was für einer privilegierten Situation man auch einfach ist und wie gut es einem auch eigentlich grundsätzlich geht. Ne? Da geht es ja gar nicht darum, irgendwie eigene Probleme zu schmälern oder die Situation kleiner zu machen, aber einfach dadurch, dass man sieht, was es alles gibt und was alles noch so passieren kann, ja, behält man irgendwie das so in Relation ein Stück weit zu dem, was es sonst noch so gibt und ja, gibt dem vielleicht nochmal eine andere Bedeutung auf eine Art und Weise, die einen eher unterstützt in dem Umgang mit der eigenen Erkrankung oder mit den eigenen Problemen.
Ja, genau, genau, das hast du gut gesagt. Ich wollte dich noch fragen, weil du ja eingangs erzählt hast, dass du eben in der Kinder- und Jugendpsychiatrie arbeitest, wie dich innerhalb deiner Arbeit, wie die Diagnose oder deine Erkrankung da was verändert hat oder ob sie da was verändert hat, jetzt nicht nur mit den Nachtschichten, sondern überhaupt so im Miteinander?
Also das war am Anfang, also ich erinnere mich noch sehr an meinen ersten Dienst. Ich war 6 Wochen nicht bei der Arbeit und dann hatte ich meinen ersten Dienst und es ist natürlich erstmal direkt alles schief gegangen. Beim ersten Mal spritzen habe ich nicht kontrolliert, ob Insulin rauskommt, dann war die Nadel umgebogen, es war kein Insulin, meine Werte sind in die Höhe geschossen und so. Also es ist natürlich erstmal schief gegangen. Alles und da habe ich dann aber schon direkt entschieden, okay, nee, also wenn sowas passiert, dann gehe ich nicht aufs Klo und spritze heimlich nach, sondern ich kommuniziere das offen. Und das habe ich nicht nur unter den Kollegen gemacht, sondern dann relativ schnell auch bei den Patienten, weil mir das am ehrlichsten und authentischsten vorkam und ich schon glaube, dass bei der Arbeit in so einem Bereich ist wichtig ist, ja, dass man sich ein Stück weit so zeigt, wie man ist und dass man auch nur ja, Dinge weitergeben kann oder irgendwie gemeinsam erarbeiten kann, wenn man nicht sagt, man ist der Profi in allem. Ich glaube nämlich, dass das keiner ist. Deshalb habe ich das da auch offen gemacht. So in meinem Alltag habe ich da schon die Strukturen verändert, gerade was die Mahlzeiten zum Beispiel betrifft. Ich habe schnell für mich entschieden, dass ich möglichst nicht mit der Patientengruppe esse, einfach weil nach dem Essen häufig dann noch irgendwie Gespräche sind oder irgendwelche Sitzungen oder man doch nochmal hierhin muss und dahin muss oder man nicht das essen kann, was man jetzt eigentlich gerade berechnet hat, dann fällt man in den Unterzucker, obwohl man jetzt eigentlich gerade noch in die nächste Sitzung muss. Deshalb habe ich für mich da neue Routinen entwickelt, neue Essenszeiten, die irgendwie dann passender für mich sind. Das war gar nicht so schwer. Habe ich am Anfang gedacht, dass es komplizierter wird. Mittlerweile läuft es ganz gut. Und ich passe das halt an, je nachdem, ob ich Frühdienst oder Spätdienst habe. Ja, es erfordert manchmal ein bisschen Disziplin und manchmal ist es auch gar nicht so leicht, wenn da die Kuchen gebacken wurde, Essen bestellt wird oder sonst was. Und dann mache ich Ausnahmen. Also dann gucke ich wirklich, wie ist die Situation und dann verzichte ich nicht. Also dann wissen meine Kollegen auch im Zweifel, okay, Jenna ist jetzt erst noch kurz zu Ende, ich gehe mal kurz eben, übernehme das mal kurz. Ja, das lässt sich eigentlich ganz gut regeln, hat halt eine Zeit gebraucht, bis das irgendwie so eingespielt war, ne? Also es ging nicht irgendwie von jetzt auf gleich, ja.
Hast du das auch, also mir geht's so, aber geht's dir auch so, dass du emotionaler bist oder stärkere Emotionsschwankungen oder ich werde zum Beispiel, wenn ich Hunger kriege, total aggro innerlich oder so. Merkst du da einen Unterschied zu vorher auch oder ist das bei dir nicht so?
Also ich merke, dass ich, wenn ich ganz hohe Werte habe, mich halt sehr schlecht konzentrieren kann. Das ist manchmal ein bisschen schwer, gerade wenn ich dann irgendwie im Gespräch bin mit Patienten oder Eltern. Das ist eher ungünstig. Deshalb bin ich schon auch immer darauf bedacht, dass ich im Zielbereich bleibe bei der Arbeit. Das funktioniert aber natürlich nicht immer. Aber es ist schon von Vorteil. Und ich habe Wenn ich Hunger habe, geht es mir ähnlich. Das war aber auch schon vorher so, muss ich sagen. Nur jetzt sage ich dann, du, ich muss jetzt gerade mal erst was essen. Gib mir 10 Minuten, dann bin ich da. Das habe ich vorher nicht gemacht. Und eigentlich bin ich der Meinung, also natürlich in einer Notfallsituation kannst du nicht sagen, nee, stopp, also sorry, jetzt muss ich erst was essen. Das ist schon klar. Aber es gibt ja immer wieder Situationen, wo man das auch organisieren und regeln kann. Und eigentlich soll, also auch das ist wieder so ein Punkt, eigentlich sollte das jeder machen. Also wenn es dir gerade nicht gut geht und du das Gefühl hast, du kannst in der Situation jetzt nicht angemessen handeln, du musst jetzt erst kurz was anderes machen, damit du dann professionell und konstruktiv arbeiten kannst, ja, dann ist es ja viel wichtiger oder viel besser, eben kurz erst dein eigenes Bedürfnis zu stillen, bevor du dann deine komplette Aufmerksamkeit und Energie wieder jemand anderem schenkst. Das habe ich gelernt tatsächlich dadurch, dass ich ja mir auch diese kleinen Sachen, wenn es gerade auch mal eben nur ein Joghurt ist zwischendurch, aber dass ich mir das auch dann einfach kurz erlaube und dann geht es halt erst 5 Minuten später.
Ja, das ist auch wieder dieses Thema mit dem auf sich selbst achten, was man gerade fühlt und was man gerade für Bedürfnisse hat. Und ja, dieses, dann sind es halt 5 Minuten später einfach vielleicht auch so ein bisschen eine Lockerheit dadurch bekommen. Das verstehe ich auch total. Ja, bei mir ist das ein bisschen anders. Also ich habe tatsächlich einen Unterschied zu vorher, weil ich, wenn ich Hunger habe, bevor der Magen knurrt oder der die Konzentration abflacht, ich total aggro werde innerlich. Also da könnte ich im Kopf pöbel ich alle Leute an. Ich mache das natürlich nicht wirklich, aber ich werde so richtig grantig irgendwie, gerade wenn ich zu lange nichts gegessen habe und irgendwann fällt mir dann auf, Mensch, okay, du könntest Hunger haben und dann setzt das Magenknurren erst ein. Und auch, auch so innerhalb des Zyklus ist meine Emotionalität etwas anders geworden. Und ich merke eben natürlich auch, dass der Zyklus auch meinen Blutzucker massiv beeinflusst und der dadurch sehr, sehr schwankt. Und da gilt es dann eben auch drum, nicht zu verzweifeln, warum kriege ich den jetzt nicht in den Zielbereich, warum klappt das nicht so, wie es sein sollte, sondern einfach auch zu akzeptieren, ich stehe da und da im Zyklus, da ist das meistens so. Also für mich dann auch eine Regelmäßigkeit auf meinen Körper bezogen entdecken und einfach dann auch locker lassen und sagen, okay, es ist jetzt einfach mal so, ich gucke, dass ich es halbwegs unter Kontrolle behalte, aber ich kann es nicht erzwingen. Ich kann sowieso gar nichts erzwingen. Mein Körper macht, was er möchte und ich muss mit ihm Hand in Hand gehen und auf die Bedürfnisse achten, die ich da wirklich habe, anstatt ihn irgendwo hinzuzwingen, wo ich ihn gern hätte. Das ist eben, ja, das ist auch noch eine Erfahrung. Ja. Beispielsweise auch dieses Thema mit dem Gewichtsverlust vor der Diagnose. Jahrzehntelang habe ich versucht abzunehmen und das halbe Jahr vor der Diagnose war ich 15 Kilo leichter, hatte meine Traumfigur und dachte, wow, das ist jetzt richtig toll. Natürlich dann sehr viele unangenehme Symptome, aber nach der Diagnose ist das Gewicht in 0, nichts wieder drauf gewesen, sogar noch mehr als vorher. Ich habe mir dann aber gedacht, okay, ist es mir das wert? Ist mir schlank sein wert dafür, dass ich krank bin? Oder ist es nicht gut, dass ich meine, dass mein Körper da halt seine Fettpölsterchen hat und dann wieder gesund ist in dem Sinne oder zumindest das hat, was er braucht? Das sind da eben auch so die Fragen, die da entstehen.
Ja, auf jeden Fall. Ich muss sagen, so was das, was die Zeit im Zielbereich betrifft oder so, war ich am Anfang auch super ehrgeizig und habe irgendwie, auch fand es total nervig, wenn dann eine Nacht, die super hoch war und ich habe den Alarm nicht gehört und dann bin ich schon, brummelig aufgestanden, gar nicht wegen der Werte, sondern stimmungsmäßig. Und zum Glück habe ich irgendwann verstanden, dass sich das dagegen wehren und sich deshalb Stress machen nur dazu führt, dass es noch schwerer zu kontrollieren ist. Also bei mir zumindest. Wenn ich mir die ganze Zeit auch noch Druck mache, dass das eine tolle Kurve sein muss und dass es gut aussehen muss, dann wird es noch schwieriger. Sobald ich mir irgendwie erlaube, dass es auch mal hoch ist oder auch ja, dann halt irgendwie Tage gibt, wo das jetzt überhaupt gar nicht absehbar ist, was passiert, dann ist es auch schon gar nicht mehr so, also dann ist es gar nicht mehr so schlimm von der Kurve her und natürlich geht es mir besser, wenn ich das mir wirklich erlaube und es nicht nur sage. Ja, also das habe ich zum Glück schnell gelernt. Da kam aber auch dann wieder so dazu, die Gespräche beim Diabetologen zum Beispiel, so, die ja auch auf der einen Seite immer ein Stück weit schon auch Druck machen, egal ob gesagt wird, das läuft gut oder das läuft schlecht. Irgendwie, also wenn gesagt wird, das läuft richtig gut und das machen sie klasse, dann denkt man sich, okay, dann muss ich das jetzt ja auch beibehalten. Zumindest war es bei mir so. Also muss ich ja jetzt auch schaffen. Das darf ja dann jetzt auch nicht wieder schlechter werden. Und wenn dann gesagt wird, naja, da könnten sie nochmal und hier könnten sie nochmal und vielleicht gucken sie da beim nächsten Mal, dass sie das anders machen, auch das macht wieder Druck. Und irgendwie da so innerlich für sich den eigenen individuellen Weg zu gehen und zu sagen, nee, also das ist jetzt gerade eine Situation, da ist mir jetzt ganz egal, ob der Wert in die Höhe schießt oder nicht. Das ist mir jetzt gerade wichtig, dass ich hier mit meinen Kollegen den Berliner esse, weil der als Überraschung spendiert wurde und wir machen das jetzt gemeinsam oder was auch immer, ne, es für Situationen gibt, dann geht es mir stimmungsmäßig besser und das zeigt sich dann auch ganz schnell in den Werten. Dann ist der Berliner auf einmal gar nicht mehr so schwer zu kontrollieren. Funktioniert.
Dann kannst du ihn wenigstens genießen, weil wenn du dir schon Berliner gönnst, dann solltest du ihn dir auch wirklich mit vollem Genuss gönnen. Wenn du mit einem halben schlechten Gewissen isst, dann ist das ja schade drum. Also das, denke ich, wird dann eben auch immer dabei. Aber es ist trotzdem schwer, so diese Gedanken, die dann auch wirklich ins Unterbewusstsein reinzukriegen. Aber ich kann mich in dem, was du erzählt hast, auch wiederfinden zum Teil. Also ich glaube auch, dass das gar nicht auch nur ein Problem innerhalb des Diabetes ist, sondern auf ganz viele Bereiche bezogen. Vielleicht auch auf den Job, dass viele sehr strebsam arbeiten und Lob als weiteren Antrieb oder Druck wahrnehmen, so wie du es eben auch beschrieben hast. Ich glaube, dass Leute, die diesen Podcast hören und mit Diabetes gar nichts am Hut haben, da trotzdem viel rausziehen können. Nicht nur vielleicht mit anderen Krankheiten, sondern auch so aufs Leben bezogen. Auch dieses ganze Kontrollieren und Planen, wann macht es das einen krank und wann sollte man nicht lieber ein bisschen lockerer und wohlwollender mit sich umgehen. Mhm. Also ein gesunder Körper, der ja auch mit Diabetes gesund sein kann, in dem Sinne, dass man auf ihn achtet, führt ja auch zu einem gesunden Geist und andersrum.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist auf viele Bereiche übertragbar. Ich glaube, ein Stück weit ist für jeden manchmal eine kleine Challenge, sich Dinge zuzugestehen oder zu erlauben und zu sagen, nee, also dieses Workout, das tut meinem Körper bestimmt auch gut, aber eigentlich hatte ich eine Woche mit 1000 verschiedenen Terminen und vielleicht wird dem Körper einfach nur auf dem Bett liegen und mal entspannen noch viel mehr gut tun. Ist, glaube ich, für viele ein Thema und auch du hast es vorhin angesprochen, irgendwie mit den körperlichen Veränderungen, mit dem Abnehmen und so, was bei dir der Fall war, das gab es bei mir überhaupt nicht, habe mir nie Gedanken gemacht oder musste mir auch nie Gedanken machen. Ich bin da sehr dankbar für. Aber auf einmal wird das zum Thema, einfach dadurch, dass du dich täglich spritzt, dadurch, dass sich so viel in deinem Stoffwechsel verändert, gibt es auch körperliche Veränderungen, auch äußerlich. Es kommen irgendwie, also bei mir kamen auf jeden Fall auch auf der Ebene neue Sorgen dazu und irgendwie vorher habe ich Sport gemacht, nur weil es mir Spaß macht. Jetzt mache ich auch Sport, also es macht mir immer noch Spaß, aber manchmal mache ich auch Sport oder das eine Workout mal mehr, weil ich weiß, okay, wenn ich das regelmäßig mache, dann ist meine Chance größer, dass meine Kurve gut aussieht, ja, aber auch, dass mein Körper sich nicht so sehr verändert. Das sind so viele Aspekte, die da irgendwie mitschwingen. Ich weiß, dass ganz am Anfang mich durch eine Schulung, die ich hatte, das Thema Schwangerschaft und so auch total beschäftigt hat. Auch wenn ich nicht in dem Alter bin oder nicht vorhatte, in nächster Zeit Kinder zu kriegen. Aber das ist immer ein Thema für mich war, also wenn man Erzieherin lernt, gerne mit Kindern arbeitet und so, ist häufig der Fall, dass man auch gerne selber Kinder hätte. Und ich weiß, dass mich das nach einer Schulung total irgendwie ja, kopfmäßig nicht mehr losgelassen hat, dass das dann alles geplant sein muss und das, was man da alles machen muss. Und ja, das ist nicht mehr so leicht mit dem Kinderkriegen. Es kann sein, dass es gar nicht funktioniert. Das waren so Sätze, die da gefallen sind. Und ohne, dass ich vorher viel über das Thema nachgedacht habe, auf einmal habe ich gemerkt, boah, das ist die ganze Zeit in meinem Kopf. Also es ist die ganze Zeit irgendwie was mich beschäftigt. Ja, und so kommen halt irgendwie neue Sachen dazu, mit denen man sich, die eigentlich so für Außenstehende vielleicht gar nichts mit Diabetes zu tun hat oder haben, aber die dann trotzdem super präsent sind und bei denen es dann herausfordernd ist, diese entspannte innere Haltung einzunehmen.
Aber auch da kann ja auch wieder der Austausch mit Betroffenen helfen. Es gibt ja auch, gerade bei Instagram gibt es ja auch viele Diabetes-Erkrankte Typ 1er, die Kinder bekommen haben, die dazu Tipps geben können und die viel tiefer drin stecken, als es ein Arzt, der einfach nur diesen Bereich studiert hat, dann kann. Einfach auch durch die eigenen Erfahrungen damit. Und das ist sowieso, Austausch ist ja sowieso das A und O. Wenn ich, keine Ahnung, wenn ich einen Job wechseln will in einen Bereich, in dem ich noch nicht gearbeitet habe, dann frage ich doch am liebsten jemanden, der in dem Bereich arbeitet, wie es denn ist, in diesem Bereich zu arbeiten. Und das kannst du auch mit anderen Lebenslagen machen. Und ich finde das ganz spannend. Und die Möglichkeit, die uns das Internet, gerade Social Media so bietet, für den Austausch ganz großartig. Und das war mit ein großer Grund auch für Sology eben, ja, die psychischen Erkrankungen, die ja, wissen wir alle, gerade durch Corona sehr hochgegangen sind und die meisten Leute, die einfach nicht die Möglichkeit haben, schnell Hilfe zu bekommen, vielleicht können wir daran eben was ändern, aber auch der Austausch selbst mit anderen, denen es genauso geht, kann schon helfen und kann schon eine Art von Erleichterung verschaffen, dieses Verstandenwerden einfach.
Macht einiges aus. Total, ja. Das ist ja, also habe ich vorhin ja schon auch mal erwähnt bei Blickwinkel, auch ein Ziel. Klar geht es auch viel um Aufklärungsarbeit und einfach darum, ja, Stigmatisierung aufzubrechen. Aber der Austausch steht schon auch viel im Fokus und es hat mir unfassbar viel geholfen, hilft es immer noch. Ich finde, da, auch da muss ich das immer so die Waage halten, wenn man sich halt nur mit dem Thema beschäftigt und dann irgendwie die ganze Zeit auch zum Beispiel bei Instagram in dieser Bubble ist und jedes Mal, wenn man Instagram öffnet, geht es auch wieder um Diabetes-Themen. Finde ich das auch manchmal für mich persönlich ein bisschen viel so. Also ich brauche da dann auch manchmal, denke ich mir, Abstand, dann sage ich immer, ich bin eh schon die ganze Zeit permanent damit beschäftigt mit mir selbst, da brauche ich manchmal auch nicht noch mal wieder das von jemand anderem, aber zu wissen, dass es das gibt und dass ich mich irgendwo hinwenden kann und mich da auszutauschen, da Fragen zu stellen, zu klären, aber auch einfach nur mal zu quatschen, ganz unabhängig von irgendwelchen besonderen Fragen oder Herausforderungen. Ja, das tut einfach gut. Das ist einfach richtig schön. Ja.
Definitiv. Definitiv. Und ich denke und hoffe, dass sich jetzt viele unserer Hörer da natürlich auch wiederfinden, ob sie jetzt Diabetes haben, irgendeine andere Krankheit, ob es eine psychische Krankheit ist oder einfach nur mal ein Durchhänger. Auch wenn man kerngesund ist, braucht man den Austausch. Definitiv.
Ja, und so, also für mich immer ganz wichtig ist auch, den Fokus immer wieder neu auszurichten. Und das, da hilft mir der Austausch mit anderen auch ganz häufig. Wenn man sich dann mit einem Thema auseinandergesetzt hat, was einen irgendwie gerade beschäftigt oder so, dass man dann aber ganz oft gemeinsam immer dahin kommt zu sagen, ja, aber... Also ja, das ist blöd und das ist gerade herausfordernd, aber guck mal, wie schön das ist, dass wir uns jetzt ausgetauscht haben, gefunden haben, gesprochen haben und ne, wieder da in diese eher dankbare Haltung auch irgendwie zu rutschen. Ich finde, das bringt das zumindest für mich auch voll häufig mit, dass ich so sehe, boah, ich bin da nicht alleine und ich habe ganz viele tolle Leute kennengelernt, dadurch, dass ich jetzt... Diabetes habe, aber es gilt, glaube ich, ja für vieles andere einfach auch. So den Fokus wieder, es hört sich immer so blöd an, aber den Fokus wieder auf das Positive zu richten und zu sagen, so, das sollte vielleicht auch ein Stück weit einfach irgendwo so sein oder es kommt, wie es kommen soll, es wird schon alles funktionieren. Ich bin da ja nicht alleine. Also ich bin ja irgendwie da in einer richtig schönen Community, wie das jetzt so heißt, aber ich bin da aufgehoben. Ja, und da gehen Leute mit mir den Weg, auch wenn ich meinen individuellen gehe. Ja.
Genau, du wirst verstanden. Das ist ein schönes Gefühl, einfach verstanden zu werden irgendwie von anderen, die das auch kennen. Das sehe ich auch so. Vorab, als wir gesprochen hatten, hattest du ja auch kurz gesagt, dass du bei den Kindern und Jugendlichen auch betroffen hattest, denen du da vielleicht auch helfen kannst.
Wenn ich Patienten habe, die auch Diabetes haben.
Ja, dass deine eigene Erkrankung da eben die Türen vielleicht auch besser öffnen kann, dann Zug zu haben, oder passt das nicht?
Doch, also wenn, seit ich die Diagnose habe, aber tatsächlich witzigerweise auch schon vorher, habe ich Patienten betreut, die selber Diabetes haben. Kurz vor meiner eigenen Diagnose hatte ich mich sehr intensiv mit einer Patientin mit dem Thema Diabetes auseinandergesetzt, weil sie durch ihre Diagnose in eine depressive Episode gerutscht ist. Und dann war ich total im Thema drin und dann durfte ich selber mich damit auseinandersetzen. ja. Warum Schicksal, auch immer das so passiert ist. Ja. Es hat aber, also dadurch, dass wir ja im Team jetzt mit mir jemanden haben, der sich damit auskennt, führt das zur Entspannung, wenn Patienten kommen, die Diabetes haben. Vorher war das häufig so, oh Gott, obwohl ich mit KrankenpflegerInnen zusammenarbeite, aber wenn man lange nicht in der so klassischen Pflege arbeitet oder sich nicht mit dem Thema Diabetes auseinandersetzt, dann ist das ja schon auch irgendwie viel, gerade wenn jemand kommt, der vielleicht nicht so gut eingestellt ist oder so. Und die Jugendlichen bei uns, die sind 14 bis 18, aber manchmal dann ja auch genau irgendwie in der Pubertät ja auch nicht so eine leichte Phase grundsätzlich und mit einem Diabetes dann vielleicht auch nochmal manchmal ein Stück weit herausfordernder. Deshalb bringt das oder hat das zumindest aus meiner Perspektive ein bisschen Entspannung gebracht. Ich war dann immer ganz automatisch zuständig, halt einfach für die Patienten mit Diabetes, habe mich darum gekümmert, ob das läuft und dass das läuft. Ich habe den Patienten das immer freigestellt. Ich habe denen das erzählt und habe gesagt, ich bin auch in deinem Team. Wenn du möchtest, können wir uns darüber mal austauschen, können wir da quatschen, wenn du Fragen hast, wenn das dein Bedürfnis ist. Aber ich habe das nie, also nie zur Regel gemacht, dass das Thema werden musste. Spannenderweise sind ganz viele dann irgendwie so nach 1-2 Wochen auf mich zugekommen und haben gesagt, wie machen Sie das eigentlich und was nutzen Sie denn eigentlich für einen Sensor und so, und haben dann darüber probiert, mit mir ins Gespräch zu kommen. Und da war das schon hilfreich. Auch da, ne, wir haben vorhin über das Thema gesprochen, wie viel gibt man da so von sich preis oder wie viel erzählt man davon. Ich habe den Patienten im Einzelkontakt davon erzählt, wenn das in der Gruppe aufkam. Habe ich auch da Dinge gesagt. Glaube, also mir hilft es, wenn Leute von sich erzählen und ich andere Menschen mit Diabetes kennenlerne, die auch über die Herausforderungen sprechen. Deshalb, wenn ich danach gefragt werde, habe ich das auch im Kontakt mit dem Patienten so gemacht. Ich habe bisher nur positive Erfahrungen sammeln dürfen.
Ach schön. Wir hatten schon darüber gesprochen, wie extrem krass die Zeit ist, wenn man so eine Diagnose bekommen hat, dass man vielleicht körperlich es schnell schafft, mit den Gegebenheiten umzugehen. Aber es ist vom Geist sehr schwer, es zu erfassen, es zu akzeptieren und da mitzukommen irgendwie einfach. Das braucht seine Zeit. Und ich habe da selbst mit zu kämpfen gehabt. Und ich fände es jetzt sehr spannend, wenn du erzählen magst, was du da für dich rausgefunden hast. Wie bist du damit umgegangen?
Mein Vorteil war so ein bisschen, dass ich ja in dem Bereich arbeite, wo es genau darum geht, herauszufinden oder wo ich mit anderen Menschen erarbeite, wie sie mit herausfordernden Situationen umgehen können. Ne? Wir gucken so ein bisschen, was sind Skills, also was sind Fertigkeiten oder Fähigkeiten, die ich brauche, um mit Situationen umzugehen, die jetzt irgendwie gerade nicht so vorhersehbar waren oder die jetzt vielleicht nicht alltäglich sind, beziehungsweise die auf irgendeine Art und Weise zu Anspannung bei mir führen. Und das ist bei jedem Menschen ja was anderes und jeder Mensch braucht Skills. Ne? Wir haben auch schon darüber gesprochen, dass viele Dinge, über die wir jetzt so sprechen und die unser Leben jetzt durch den Diabetes irgendwie beeinflussen, eigentlich auch für alle gelten. Und so ist das auch dabei so ein bisschen. Und mein Vorteil war eben, dass ich durch die Arbeit ganz viel schon darüber gelernt habe, was man machen kann, wenn da eine Situation ist, mit der man jetzt gerade irgendwie mental nicht so leicht umgehen kann oder wo das jetzt gerade irgendwie ein bisschen schwer ist. Und ganz konkret habe ich verschiedene Dinge ausprobiert. Ich bin schon immer ein super neugieriger Mensch und mache sehr gerne verschiedenste kreative Projekte, so dass ich Stricken angefangen habe und so. Bewegung war ja halt erst kompliziert und dann habe ich solche Sachen halt ausprobiert einfach. Und gleichzeitig habe ich vorher schon Hula Hoop gemacht, Hoop Dance mache ich. Und das hat mir auch total geholfen, weil ich da einfach alles um mich herum vergesse. Ich muss mich da so sehr auf den Reifen konzentrieren und auf die Tricks, die ich damit so mache. Und deshalb war das eine riesengroße Stütze. Und ich habe dann auch in der Zeit, das war dann schon ein paar Monate später, aber ich habe eine Hoop-Dance-Trainer-Ausbildung zum Beispiel gemacht, auch mir ein neues Ziel gesetzt, was gar nichts irgendwie mit der Erkrankung zu tun hatte oder wo ich gar nicht irgendwie daran denken musste. Das hat mir auch total geholfen, irgendwie zu sehen, okay, ich kann auch neben der normalen Arbeit noch eine Ausbildung wuppen und da irgendwie mir noch so einen kleinen Traum erfüllen. Habe ich gemacht und dann halt eben viel den Austausch gesucht mit anderen Menschen mit Diabetes. Auch darüber haben wir schon viel gesprochen. Aber eben halt auch mit meiner Familie, die mich da sehr, sehr eng unterstützt hat. Und dann sind das halt so kleine Sachen auf der Yogamatte, die mir geholfen haben, aber auch zum Beispiel was an meinem Schlüsselbund, was mich daran erinnert, dass das schon alles gut ist und was mich ablenkt, wenn ich mich gerade mal wieder aufregen möchte oder so. Und solche Kleinigkeiten haben mir dann in der ersten Zeit aber geholfen, aber die helfen mir auch jetzt zwischendurch einfach noch, weil es ja immer wieder diese Tage gibt. Ich denke, das kennst du auch, an denen das alles irgendwie dann doch nervig ist und blöd ist. Und da so ein Repertoire zu haben von Dingen, auf die man zurückgreifen kann, wo man weiß, die tun mir gut oder die lenken mich gerade einfach ab von dem Ganzen, ist irgendwie super hilfreich. Ist, glaube ich, für jeden hilfreich, weil jeder ja irgendwo ein Thema hat oder irgendwo Situationen hat, die mal nicht so schön sind.
Ja, total, total, stimmt. Hast du denn nur in Anführungszeichen neue Dinge gestartet ab der Diagnose oder hattest du schon Hobbys und Ähnliches vorher gemacht, was dann auch geholfen hat?
Also Yoga habe ich vorher schon gemacht und Hoop Dance habe ich vorher auch schon gemacht. Ich habe das mit einer anderen Bewusstheit dann gemacht. Ne? Aber das galt zum Beispiel auch für Spaziergänge. Also ich war vorher schon total gerne in der Natur, aber auf einmal habe ich gemerkt, wie hilfreich das ist, wenn der Kopf so super voll ist, dann bewusst einen Spaziergang zu machen und sich irgendwie vorzunehmen, boah, ich achte jetzt mal auf jede kleine Blüte, die ich sehe oder ich nehme jetzt mal ganz bewusst einfach das wahr, was ich rieche oder gehe mit einer ganz anderen Achtsamkeit einfach spazieren. Das habe ich vorher immer dem Patienten erzählt bei uns bei der Arbeit und habe gesagt, mach doch mal einen Achtsamkeitsspaziergang und probier mal gar nicht irgendwie beim Spazierengehen deine Gedanken schweifen zu lassen, sondern konzentriere dich auf das, was du siehst, hörst, fühlst, schmeckst, halt auf deine Sinne. das habe ich dann selber gemacht und festgestellt, ja, das geht. Also das ist auch ein Grund, warum man spazieren gehen sollte. Nicht nur, um sich zu bewegen und in Bewegung zu kommen, sondern auch, um halt dann irgendwie ja für sich im Kopf runterzukommen. Und klar mache ich auch immer noch Spaziergänge, wie ich es vorher gemacht habe, um ganz bewusst zu denken und zu sagen, okay, ich gehe jetzt eine Stunde spazieren und in dieser Stunde durchdenke ich das und danach bin ich fertig mit den Gedanken, danach ist Schluss. Aber auch ja, so einen Achtsamkeitsspaziergang zwischendurch zu machen, das war dann halt was, was schnell auch wieder ging und was mir ein Stück ja, wieder gezeigt hat, dass meine Energie zurückkommt, weil vor der Diagnose musste ich nach jedem Spaziergang erstmal ein bisschen schlafen. Wow. Und ja, dann ging das wieder und tat auch noch gut für den Kopf. Und ja, so habe ich halt irgendwie Dinge, die ich vorher schon gemacht habe, nochmal auf eine ganz andere Art und Weise erlebt und neu ausprobiert. Ja, und halt mir ganz bewusst neue Rituale geschaffen und neue Sachen wie das Stricken zum Beispiel gemacht. Ja.
Ich muss echt sagen, Hut ab. Ich finde das verdammt schwer. Also wirklich dann nicht, wenn man mal ein bisschen Leerraum hat, einen Moment, wo man vielleicht nichts zu tun hat, nicht gleich das Handy zu zücken und da unterwegs zu sein. Und ich würde mal behaupten, den allermeisten jungen Menschen geht das so. Denn wenn du an der Bushaltestelle vorbeigehst und die wartenden Leute da siehst, die haben alle ihr Handy in der Hand. Du kannst, wenn du U-Bahn fährst, siehst du nur Leute mit Handys in der Hand. Also jeden kleinsten Moment an Wartezeit oder an zeitlichem Leerlauf, in dem wir quasi nichts zu tun haben, zücken wir das Handy und checken irgendwas, anstatt wirklich mal bewusst durchzuatmen und bewusst die Langeweile des Wartens oder des von A's nach B's Kommens zu akzeptieren. Und das gehört ja auch dazu, zu dem Spaziergang, dass du da nicht mit deinem Handy durch die Gegend läufst.
Ja, also wir haben ja auch drüber gesprochen, dass der Austausch so wertvoll ist und irgendwie Instagram ist aufgefallen und ich bin selber erst auf Instagram gelandet durch die Hoopdance-Trainer-Ausbildung tatsächlich, weil da irgendwie das darüber lief und bin ja dann auch selber aktiver geworden. Mir macht das unfassbar viel Spaß auch und ich will das überhaupt gar nicht verteufeln. Also ich bin auch viel auf Instagram und für mich ist das auch ein Stück weit irgendwie eine Kreativität und was mir einfach Freude bereitet. Ich habe schon immer auch gerne fotografiert und so. Also ne, das ist auf jeden Fall auch was Schönes und was Positives. Aber ich glaube, dass man dadurch manchmal den Bezug zum Moment verliert, zum Hier und Jetzt.
Oh ja.
Und
zum Moment, das stimmt.
Ja. Und ganz häufig ist das bei mir so, dass ich dadurch, dass ich einfach mal wieder bewusst durchatme oder ja meine, zum Beispiel auch meine Atemzüge zähle in der Meditation oder so, wieder ankomme in dem Moment, im Hier und Jetzt und dadurch dann merke, ach, eigentlich ist alles okay. und irgendwie innerlich stellt sich dann so eine ganz andere Entspannung ein, weil ich ja nur im Jetzt handeln kann. Ich kann ja überhaupt gar nicht mehr beeinflussen, was war und was passiert ist oder ob ich jetzt diese Diagnose habe oder nicht. Da kann ich ja gar nichts mehr dran ändern. Genauso kann ich nicht beeinflussen, was kommt und was passiert, auch wenn ich ein Mensch bin, der sich viele Sorgen macht und viele Gedanken über die Zukunft. Aber trotzdem hilft mir das schon auch immer, wieder zurück in den Moment zu kommen und zu sagen, okay, jetzt, ich bin aber jetzt hier und hier handle ich jetzt so, wie ich denke, dass es richtig ist. Und dann kommt das schon, wie es kommen soll. Ja, durch Blickwinkel hat sich das dann alles nochmal irgendwie mit dieser Online-Welt ein bisschen intensiviert. Wir treffen uns halt natürlich nicht nur bei den Dialogen online, sondern auch alles, was an Content da so rauskommt, muss ja auch besprochen und geplant werden und so. Deshalb war ich dann auch auf einmal viel mehr auf Zoom unterwegs als vorher und viel mehr in der digitalen Welt. Was nicht schlecht ist, weil das genau ja diese Punkte mit sich gebracht hat, mit dem Austausch, mit dem sich verstanden fühlen und so. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, da ja, dass es sich die Waage hält oder dass beide Aspekte irgendwie man zusammen hat.
Ja, ich glaube, es muss kontrolliert bleiben. Wenn du jetzt mit einem bestimmten Sinn darauf gehst, nämlich für Blickwinkel oder für den Austausch, ist das eine Sache. Aber wenn man gar nicht mehr bewusst wahrnimmt, dass man permanent das Handy zückt. Es gibt sehr viele Leute, die nicht Social Media abhängig sind, sondern vielleicht auch Nachrichten-App abhängig und permanent gucken, ob was bei Spiegel Online wieder Neues passiert und so weiter. Andere, die in jedem kleinen freien Moment irgendein Handygame öffnen und spielen müssen, also diesen Raum füllen und wo eigentlich die Gedanken mal Raum haben müssten. Und wer so agiert und es nicht mal mehr wahrnimmt und hinterher mal guckt, was habe ich eigentlich für eine Bildschirmzeit und huch, wo kommt das denn alles her? Das ist das Gefährliche. Bewusstes ist was anderes, aber dieses Unbewusste, und das ist ja auch, was wir vorhin schon hatten als Thema, auf das Essen bezogen, unbewusstes Knabbern am Fernsehen und ups, die Tüte ist ja schon wieder leer, hatte ich doch eigentlich gar nicht vor, ich wollte doch nur ein Stück essen. Kontrollverlieren ist es eigentlich, das ist eher das Gefährliche bei der Sache.
Ja, das stimmt, wenn man nicht mehr reflektiert oder achtsam irgendwie damit umgeht, nicht mehr diese Metaebene einnehmen kann und von außen drauf guckt, was mache ich denn jetzt gerade eigentlich, ist das, glaube ich, ja, schon schwer. Ja, wobei das ja super individuell ist, ne? Also ich glaube, man muss sich einfach immer selber wieder hinterfragen, tut mir das jetzt gerade noch gut und warum mache ich das? Und was ist eigentlich mein Ziel bei dem Ganzen und was bekomme ich dadurch auch auf Gefühls- und Ebene oder in Bezug auf die Emotionen, ne? Wenn ich das jetzt angucke, das, was ich vorhin gesagt habe mit dem, dass ich manchmal das Gefühl habe, wenn ich jetzt mein Instagram öffne und da ist wieder alles nur voller Diabetes, dann muss ich vielleicht auch einfach da drüber nachdenken, irgendwie, okay, macht mir das jetzt gerade wirklich ein positives Gefühl oder ist es heute eher so, dass mich das stresst und das in genau die andere Richtung umschlägt? Und solange ich das noch kann, diese Ebene einzunehmen und zu sagen, warte mal, stopp, ich gehe noch mal kurz raus, wie geht's mir denn jetzt eigentlich danach? Ist das überhaupt das, was ich möchte, gerade in dem Moment und das, was ich brauche? Ich glaube, solange man das noch kann, ist das vollkommen in Ordnung. Dann ist auch egal.
Ja, ist wie mit den Nachrichtensüchtigen, da ist es ja auch so. Wer permanent in die Nachrichten guckt, die Nachrichten sind leider überwiegend negativ, dann bekommst du natürlich schnell ein schlechtes Gefühl oder Zukunftsängste oder Ähnliches. Vor allem, weil man ja auch sehr hilflos ist und an vielen politischen und Umweltthemen so direkt keinen oder wenig Einfluss nehmen kann. Und dieses Gefühl von Ohnmacht und dieses Gefühl von Angst vor dem, was kommen wird, wird durch Nachrichten oder auch Social Media ja eher geschürt. Ja. Und was ist Fluch und Segen? Also das Internet und der Austausch und Communities und alles sind Fluch und Segen gleichzeitig. Also
auf jeden Fall. Ich glaube, bei den beim Thema Nachrichten ist es halt auch da für viele super wichtig, irgendwie informiert zu sein. Auch das gibt ja manchen einfach das Gefühl von Entspannung. Also wenn sie nicht informiert sind, ist es dann eher so das Gefühl von es könnte ja und vielleicht ist und was, ne? Und dann sind trotzdem die Gedanken irgendwie die ganze Zeit aktiv. Also auch da so dieses Abwägen von
Ja gut, aber das Abwägen schön und gut, aber manchmal muss man es ja vielleicht auch aushalten. Es ist ja das Gleiche wie das mit dem Blutzucker messen. Wir haben ja aufgrund dieser Sensoren, die wir jetzt haben, die Möglichkeit, den kontinuierlichen Blutzucker zu messen. Viele Leute gucken dann permanent drauf und checken ihn permanent. Früher war das gar nicht möglich. Früher konnte man punktuell messen und ganz früher konnte man nur so Pi mal Daumen messen, eben über den Urin. Und es hat trotzdem funktioniert. Und ich habe mich auch mit einer unterhalten, die meinte, wenn sie den Sensor wechselt,
macht sie erstmal 2 Tage Pause, um diesen Druck permanent auf diese Werte und auf diese Kurve gucken zu müssen, nicht zu haben, sondern misst wieder blutig, also per Pieks in den Finger punktuell. Auch wenn das weniger genau ist, kann es einem ja manchmal eine Erleichterung verschaffen, wirklich mal unabhängig zu sein, sich zu befreien. Heißt eben auch auf das Thema Handy, vielleicht das Handy auch mal ausmachen. Nicht für die Diabetiker, die ich darüber messen, aber vielleicht einfach auch mal die Apps ausmachen, vielleicht es mal bewusst weglassen und sagen, ich kann das aushalten, dass ich jetzt nicht über Nachrichten informiert bin, dass ich nicht gesehen habe, was wer jetzt gepostet hat, sondern ich kann mich auf mich konzentrieren und da muss man noch nicht mal meditieren, sondern das kann einen schon in diese Richtung bringen irgendwie. Und das, was du vorhin eben erzählt hast mit dem bewusst auf Blumen achten, bewusst schauen, was um einen herum passiert, ist das, was, wenn wir das Handy wegstecken, wirklich passiert. Dann gucken wir mal, was passiert noch so um uns herum. Sehr hilfreich, auf jeden Fall. Und so schwer.
Definitiv. Ja, das stimmt. Und das ist was, was glaube ich, noch schwerer ist dadurch, dass diese ganzen digitalen Welten so unfassbar präsent einfach sind. Aber der Vergleich ist total gut mit dem mit diesem kontinuierlichen Blutzuckermessen, weil also ich musste nur 5 Tage lang pieksen und dann hatte ich meinen ersten Sensor. Ich weiß nicht, das war bei dir im Zweifel ähnlich.
Ja, das sogar einen Monat.
Ein Monat,
hast du. Knapp. Ja, aber ich war auch sehr ungeduldig und wollte ihn endlich haben und so. Also
ja. Also bei mir war das eigentlich so richtig gar keine Frage, ob ich den kriege oder nicht. Das war irgendwie selbstverständlich da bei dem Diabetologen. Also ich wurde schon gefragt, aber habe da schon auch primär die Vorteile gesehen, sehe die auch tatsächlich immer noch trotzdem. Ist das richtig, was du sagst, weil das natürlich das nochmal verstärkt, dass man wirklich permanent auch damit beschäftigt sein kann. Aber mir geht es tatsächlich so, dass, also es gibt immer mal wieder Tage, da gucke ich da vielleicht immer einmal vorm Essen drauf und dann nicht mehr. Das musste ich aber auch erst lernen und das ging auch nur, weil ich mir eben genau diese Tage genommen habe und gesagt habe, nee, jetzt, also heute spielt es mal nicht so eine große Rolle und heute ist das egal. Und weil ich dann gemerkt habe, ach, das läuft ja trotzdem und es geht, passiert gar nichts, wenn ich da jetzt mal nicht 10-mal drauf gucke. Deshalb kann ich jetzt anders damit umgehen und sehe vielleicht, also und sehe das positiv auf jeden Fall, dass ich das habe. Also es erleichtert ja schon auch einfach vieles. Aber ich verstehe voll dieses, ja, dass man einfach sich davon auch so ein Stück weit unter Druck gesetzt fühlt. Und ja, das, also ich glaube, wenn man immer zwischendurch diese Tage einschiebt von, okay, heute mal ganz bewusst kein Handy, heute mal ganz bewusst achtsam sein oder ganz bewusst irgendwie wahrnehmen, was um mich rum im Hier und Jetzt gerade passiert. Ich glaube, dann macht es einem das leichter, damit umzugehen.
Ja. Ja, und eben das, was du gerade auch erzählt hast, mit den Hobbys, mit den Tätigkeiten, mit den Leidenschaften, die du für was hast. Denn wenn du in deinem Sport bist, welcher Sport es auch immer ist, ob es bei dir der Hula Hoop ist oder bei mir das Volleyballspielen, das Handy hat da keinen Raum in dem Moment.
Ja.
Oder wenn du strickst, hast du auch keine Hand frei, um auf dein Handy zu gucken. Wenn ich mich mit Freunden treffe, fände ich es auch völlig daneben, ständig mein Handy zu zücken. Und sowas befreit ja auch. Und tatsächlich war es bei mir in diesem Informationskurs, Kurs nach der Diagnose, den Diabetiker immer bekommen von der Krankenkasse aus, um zu lernen, wie man damit umgeht, so, dass ich gesagt habe, oh Gott, ich bin selbstständig, ich habe gerade beruflich so viel zu tun. Ich muss gucken, dass ich mir hier für den Raum schaffe. Und eine andere sagte, ich habe mir jetzt bewusst 6 Wochen freigenommen und befasse mich nur mit dem Diabetes. Und da habe ich innerlich für mich gedacht, das wäre für mich nichts, weil er zu viel Raum bekommen würde, sondern die anderen Dinge noch zu haben und ihn in meinem Leben zu integrieren, anstatt mich beherrschen zu lassen, das, was ich eingangs schon sagte, fühlt sich für mich besser an. Und ich bin auch davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist. Mögen mir vielleicht Leute widersprechen, aber ich glaube, Krankheiten oder andere Dinge im Leben müssen ein Teil von uns werden und nicht unsere Identität.
Das stimmt, da stimme ich dir zu, aber ich glaube, dass man da auf unterschiedlichen Wegen hinkommen kann. Ich finde, da sieht man wieder, wie super individuell das einfach ist und wie jeder wirklich bei sich gucken muss, okay, was fühlt sich gerade richtig an. Ich zum Beispiel, ich habe 6 Wochen auch Pause gemacht, weil ich mich hat der Gedanke überfordert, komplett arbeiten zu gehen und das alles managen zu müssen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich dem gewachsen bin von jetzt auf gleich. Mhm. Und dann hat es mich total entspannt, dass ich wusste, ich habe die Zeit und dass ich auch von der Arbeit her die Zeit bekommen habe, mit so einer, also wirklich, also wirklich lieben Umgangsweise mit, also jede Woche habe ich irgendwie telefoniert mit meiner Leitung und so, das war wirklich, habe ich riesengroße Unterstützung, bin ich super dankbar für das, was meine Kollegen da möglich gemacht haben. Und dann hatte ich aber genau das Gefühl wie du, so irgendwie in der 5. Woche oder so, dachte ich so, okay, jetzt brauche ich meinen Alltag wieder. Also jetzt reicht's, ich habe mich jetzt damit auseinandergesetzt und ich liebe meine Arbeit wirklich sehr, ich mache das richtig gerne und jetzt muss ich da wieder hin und jetzt brauche ich was anderes für meinen Kopf. Also das war so mein Weg, ne? Und da war ich dann so, glaube ich, dann ähnlich, wie du das gerade beschrieben hast, ja, so, okay, und jetzt ist gut, jetzt hat das Raum bekommen, jetzt habe ich mich damit auseinandergesetzt, aber jetzt darf es auch nicht überhand nehmen und jetzt darf das auch nicht dazu führen, dass ich mich nur noch damit auseinandersetze, ne?
Vielleicht ist deine Version auch noch, deine Herangehensweise da auch noch gesünder als meine, weil ich neige dazu, immer zu viel zu machen, zu viel zu arbeiten und einfach das Thema, was wir vorhin hatten, auf den Körper hören, aufs Gefühl hören, auf dieses, ich kann eigentlich nicht mehr, ich ignoriere sowas schnell. Also das, was du, wie du es gemacht hast, ist wahrscheinlich der gesündere Weg. Aber wie viel Zeit man sich nimmt, ob 6 Wochen sind, 2 Monate oder 3 Tage, das ist ja auch ein individuelles Ding, ja.
Ja, und ich glaube gar nicht, also wenn das für dich der Weg ist, der dich dann zum Ziel führt und dazu führt, dass du für dich annehmen kannst, dass die Krankheit zu dir gehört, aber nicht deine Identität ist, dann ist es ja für dich der richtige Weg. Also ich glaube auch gar nicht, dass, also ich glaube wirklich, dass das super individuell ist. Und das ist ja auch, also nicht jeder braucht ja einfach die gleiche Zeitspanne oder das gleiche Zeitfenster und muss dann bis Tag X damit umgehen können. Das wäre also verrückt, wenn man sagen würde irgendwie, okay, bis dahin und dann ist es normal für dich. Also das geht ja einfach nicht.
Oh, das hört sich schlimm an, ja.
Ja,
definitiv.
Also,
aber es ist so, ist sowieso, wir müssen ja sowieso nichts. Wir können immer selbst entscheiden, wie wir mit was umgehen und können uns maximal an anderen orientieren oder noch besser mit anderen austauschen. Aber andere Leute sind nicht unsere Norm.
Ja. Ja, das wäre auch traurig, wenn wir alle gleich wären. Und wenn wir uns ja gar nicht, also ich, wenn ich das auf meinen Beruf quasi übertrage, ist es so, dass ich, als ich angefangen habe, dort zu arbeiten, hatte ich auch überhaupt gar keine Ahnung. Hatte noch nie in dem Bereich gearbeitet, habe noch nie mit Jugendlichen gearbeitet, immer nur mit jüngeren Kindern. Und dann bin ich halt überall mitgegangen in die Gespräche, bei so vielen Kollegen, wie es ging, und habe mir überall so ein bisschen rausgesucht, was ich gut fand und wo ich irgendwie ein gutes Gefühl bei hatte und habe das dann probiert, auf meine eigenen Gespräche zum Beispiel oder was auch immer zu übertragen. Und ich glaube, so ist das mit allen Dingen. Also ich sehe, der eine geht so mit dem Diabetes um, der andere macht das so, der achtet irgendwie darauf, möglichst wenige Kohlenhydrate zu sich zu nehmen, die macht jeden Tag Sport, weiß ich nicht, also da gibt es ja tausende verschiedene Wege irgendwie und ja, da gucke ich, ich gucke mir das an und kann dann irgendwie die Haltung einnehmen, ja, dann ist das dein Weg und ich probiere es halt für mich aus, was mein Weg ist. Also ich gucke halt, okay, ja, vielleicht, ich mache nicht jeden Tag Sport, aber ich mache vielleicht 3-mal die Woche Sport oder halt einfach dann, wenn ich Lust habe. Und vielleicht mache ich mal so einen kohlenhydratfreien Tag, wenn ich Lust habe. Aber, also ich, da gibt es halt keinen, ich glaube, da gibt es kein irgendwie Rezept, um damit umzugehen. Ich glaube, das ist nicht so wie beim Backen.
Vielleicht, ja, ich denke auch, und ich denke auch, dass das Geheimnis an dem Austausch mit anderen Betroffenen ist, jetzt nicht nur auf Diabetes, sondern auf alles bezogen. Von außen, Ärzte und so sehen Weg X, der ideal wäre, und können nur diesen Weg empfehlen. Aber Betroffene haben eben gemerkt, Weg X passt auf mich nicht aus den und den Gründen und haben eigene Wege entdeckt und können diese Wege weitergeben. Und wenn du viele verschiedene Wege siehst, kannst du dir anhand von diesen Wegen einen eigenen Weg machen. Und mit was auch immer man es zu tun hat, welche Krankheit, welche Symptome, welche Probleme im Leben, den eigenen Weg geht man immer. Und deswegen habe ich zum Beispiel überhaupt keine Angst vor der Zukunft, weil mein Bruder hat mal irgendwann nach einer fiesen Trennung, die ich hatte, gesagt, ich mache mir keine Sorgen um dich, du bist ein Stehaufmännchen. Und das hat mir irgendwie, das hat so nachgehallt, weil ich weiß, du hast vorhin so schön gesagt, ich handle im Hier und Jetzt und ich lebe im Hier und Jetzt und nirgendwo anders in Vergangenheit und Zukunft kann ich ja nichts tun. Und das ist ja richtig. Und da, wo ich bin, kann ich aktiv sein und die Zukunft, die kommt ja. Und dann kann ich was tun. Ich meine, genau. Natürlich achte ich darauf, dass die Zukunft nicht schlecht wird und achte auf mich, damit ich in der Zukunft nicht die volle Dröhnung abkriege. Aber handeln, ich kann nur ein bisschen Vorsorge für die Zukunft treiben. Ob es eine Versicherung ist oder ob ich auf meinen Körper achte, auf meine Gesundheit, Vorsorgen geht, aber Angst habe ich nicht. Ich passe mich allem an, was kommt. Mhm. Und was für eine Diagnose man auch bekommt, man kommt damit klar. Auch wenn im ersten Moment die Welt untergeht, schafft man das. Und wenn man irgendeine Diagnose bekommt, bei dem im Moment die Welt untergeht, hilft der Austausch mit anderen, weil die zeigen einem, ja, meine Welt ging auch unter und dann ging es wieder.
Ja, das ist eine richtig schöne Haltung. Ich habe vorhin ja gesagt, dass ich schon jemand bin, der sich auch viele Sorgen und Gedanken um die Zukunft macht. Das ist auch immer noch so, wobei ich schon dadurch, dass ich jetzt einmal selber in der Situation war, mehr auf jeden Fall in diese Haltung gekommen bin von ich handle ja nur jetzt. Ich glaube auch, dass es gar nicht schlimm ist, sich Gedanken über die Zukunft zu machen oder sich da Sorgen zu machen, wie du gesagt hast. Ne? Es hilft einem irgendwie vielleicht auch manchmal bewusst im Jetzt eine Entscheidung zu treffen, um zu sagen, okay, jetzt habe ich das gemacht und damit kann ich vielleicht ein bisschen darauf einwirken, dass, soweit es mir möglich ist, darauf einwirken, dass das so und so kommt. Aber also wirklich 100% beeinflussen kann ich es halt einfach nicht. Und solange man das für sich klar hat, ist das, glaube ich, auch okay, wenn man über die Zukunft nachdenkt. Das darf nur halt, glaube ich, einfach irgendwie keine Überhand annehmen. Oder zumindest probiere ich das für mich. Es ist also dieses, sich den eigenen Gedanken bewusst sein. Ich habe, also wenn du sagst, dein Bruder hat mal zu dir gesagt, du bist ein Stehaufmännchen. Ein Kollege hat letztens, habe ich irgendwie erzählt, dass es gerade irgendwie schwer war oder ein blöder Tag oder so. Und habe dann, während ich erzählt habe, schon mir selber quasi mich selber wieder aufgerichtet. Und dann hat er gesagt, also du schaffst das auch immer, dich wieder richtig einzunorden. Und dann, ich musste ja gar nichts sagen. Und dann habe ich gedacht, ja, stimmt. Also, ne, es ist so dieses, sobald ich, das ist für mich auch was dieser Austausch immer mit sich bringt, sobald ich dann erzähle und rede und es wirklich verbalisiere, laut mache und in Worte verpacke, merke ich selber, ja, so und so ist das. Und dann erarbeite ich ganz viel für mich selber, ohne dass da irgendwie jetzt irgendwas super Großartiges vom Gegenüber gekommen ist. Einfach dieses Gefühl, dass jemand aktiv zuhört und dich verstehen kann, bewirkt schon, dass ich selber ganz anders über das nachdenke, was gerade bei mir da so im Kopf passiert. Und dann löst sich das alles manchmal ganz von selber.
Genau. Ja. Sprechdenker geht mir ganz genauso, auf jeden Fall. Also weil du ja sortierst beim ins Worte fassen. Und ich verstehe manchmal Menschen nicht, die alles zerdenken und nicht rauslassen, weil das dann oft klarer ist. Aber gibt es natürlich auch Leute, die das wirklich im Kopf können. Aber ich bin auch ein Sprechdenker.
Ja, sprechen und das habe ich vorhin gar nicht erwähnt, aber ich schreibe auch meine Gedanken raus. Super viel. gar nicht so täglich, dass ich täglich irgendwie sage, ich muss festhalten, was den Tag passiert ist oder so, oder worüber ich mir so Gedanken mache. Aber immer dann, wenn ich das Gefühl habe, da ist so ein Wust jetzt gerade. Und es ist ja auch nicht immer jemand verfügbar, mit dem man das jetzt vielleicht gerade irgendwie besprechen kann. Ja, weil ich finde, es braucht schon auch also Menschen, die einem da irgendwie vertraut sind und wo man weiß, das funktioniert. Und es gibt ja immer wieder auch Situationen, wo halt dann irgendwie die Bedürfnisse des anderen gerade im Fokus stehen. Und Schreiben also ist da tatsächlich was, was mir auch unfassbar viel geholfen hat. Einfach rausschreiben. Das einfach, egal ob das jetzt Sinn macht oder nicht, einfach rausschreiben. Ist ähnlich, hat für mich einen ähnlichen Effekt wie rausreden. Also sich nicht rausreden, sondern es herausreden. Das einfach aufzuschreiben. Und dann passt, also dann kommt auch von einem aufs andere und am Ende steht immer der Satz, alles wird gut.
Ich habe so ein kleines Büchlein, wo ich glaube schon 10 Jahre immer so Gedanken eintrage, aber auch oft so aus der erreichten Wunschperspektive. So als ob ich von der Zukunft, wo ich das erreicht habe, was ich will, zurückgucke. Das ist auch ganz spannend. Überhaupt auch sich das in Jahren wieder durchzulesen, was man so geschrieben hat. Ja. Und wie sich Perspektiven verändern oder auch Gefühle. Also das ist natürlich was du im Gespräch dann natürlich schwieriger archivieren kannst.
Ja, das stimmt.
Ja.
Ja.
Ja, du, ich danke dir, dass du überhaupt auch deine Erfahrungen so offen mit uns geteilt hast und so offen erzählt hast, wie dich Diabetes so auch beeinflusst. Eine abschließende Frage habe ich noch, die stellen wir all unseren Podcast-Gästen. Und zwar lautet die, wenn du einen Wunsch frei hättest, egal was, und es muss sich nicht zwangsweise auf Diabetes beziehen, was wäre das?
Also die Frage nach dem einen Wunsch ist ja immer ein bisschen schwer zu beantworten. Ich habe in meiner Ausbildungszeit ganz häufig gelernt, mich auf meinen Bauch zu verlassen und habe so eine Haltung angenommen von egal was kommt, es wird schon so kommen, wie es kommen soll und es wird sich ergeben und ich werde mit der Situation klarkommen, so wie sie dann ist. Und bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich da von außen diese Impulse immer bekommen habe. Und ich wünsche mir einfach, dass gerade in dieser unruhigen Situation, in der wir alle leben, mit der wir gerade alle umgehen müssen, alle ein Stück weit in so eine dankbare Haltung kommen und ja, die Neugier trotzdem nicht verlieren, weiterzumachen, nicht aufzugeben. Und ich wünsche mir da für mich, dass ich das noch lange und auf verschiedenen Wegen mit jungen Menschen erarbeiten und bearbeiten kann. Das war mir schon immer ein Anliegen und dadurch, dass ich jetzt selber mal in der Situation war, dass ich mein Leben so einmal umgekrempelt hat durch eine Diagnose, ist mir nochmal bewusster geworden, wie wichtig mir das ist, einfach da auch anderen zu helfen, in so einer Haltung zu kommen.
Wow, das ist ein ganz toller Wunsch. Den habe ich auch. Da springe ich jetzt einfach auf den Zug auf. Mehr Optimismus irgendwie, das ist schon schön.
Ja.
Ich glaube, das können wir uns allen wünschen. Also, ja, liebe Jenna, herzlichen Dank nochmal, dass du Gast in unserem Podcast warst.
Danke, dass ich Gast sein durfte.
Ja, und ja, ich freue mich und bis zum nächsten Mal.
Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Falls dir die Folge gefallen hat, würden wir uns über eine Bewertung und ein Like freuen. Folge uns auch auf Instagram oder schau auf unserer Website zoology.info vorbei, um noch weitere Infos zu erhalten. Dort kannst du auch dein Feedback dalassen oder uns kontaktieren, wenn du auch Teil dieses Podcasts werden möchtest oder irgendwas anderes auf dem Herzen hast. Wir hören uns!